Ja, ich wünsche allen einen schönen guten Morgen. Heute habe ich ja leider nicht die Möglichkeit gehabt, euch persönlich zu begrüßen. Aber ich denke, es geht auch von hier vorne. Schön, dass ihr da seid. Ist auch schön, dass so ein paar Gesichter dabei sind, die ich nicht so kenne oder die mir neu sind. Schön. Ich hoffe, ihr fühlt euch hier wohl. Ich hätte noch eine Bitte. Ich bin im Moment heute Morgen ein bisschen gestresst, muss ich ehrlich zugeben. Möchte jemand den Predigttext lesen? Hatte jemand die Freudigkeit dazu, mich da zu unterstützen? Ja? Nachher, ab Vers 17.
Ab Vers 17 hier. Bis okay.
Machen wir nachher.
Ach so, nachher.
Ja. Ja, manche Leute brauchen da ein bisschen Zeit, um sich darauf einstellen. Also ich bin ein ganz schlechter Vorleser, das merkt man ja. Und deswegen kann ich meine Predigten auch nur stichwortartig vorbereiten und dann klappt es einigermaßen. Aber es ist schön, wenn man nicht perfekt ist, nicht perfekt sein muss, sondern dass man sich gegenseitig ergänzen kann. Ich denke, dafür ist auch Gemeinde da. Ja, heute Morgen mache ich weiter bei Epheser. Und der ein oder andere, wo in der letzten Zeit mal hier war, wo ich gepredigt habe, wird sich vielleicht noch daran erinnern, aber vielleicht auch weniger. Der Epheserbrief ist ja ein richtig toller Brief, weil da steckt eigentlich wenig das drin, dass Gott oder dass Paulus in diesem Brief irgendwelche Missstände ankreiden muss oder irgendwelche Lehren zurechtrücken muss oder irgendwelche Irrlehren bekämpfen muss. Sondern dieser Brief ist wirklich ein toller Brief, weil er zur Ermutigung der Gemeinde geschrieben wurde. Und es kommt immer wieder in den Zeilen deutlich zum Ausdruck. Brauche ich noch ein Hilfsmittel? Und wenn man da so reinguckt, was steht denn da drin in diesem Brief, dann sieht man immer wieder das, dass der Paulus das Wesen und die Gestalt sowie die Absicht der Gemeinde als Leib Christi erklären möchte. Da ist oft so dieser Beispiel, wie ist der alte Mensch, also der Mensch, der von Gott getrennt ist. Alt ist ja nicht nur unbedingt nur das Alter, sondern es können auch junge Menschen sein, die einen alten Menschen haben. Dass er das vergleicht, wie leben die Menschen, die von Gott getrennt sind, wo Gott in ihrem Leben keine Rolle spielt. Und auf der anderen Seite stellt er das gegenüber den Menschen, die mit Gott leben, die diese Neugeburt erlebt haben, dass sie in die Familie Gottes hineingeboren wurden, dass sie jetzt mit Gott leben können. Und das finde ich immer wieder fantastisch. Gerade auch im Kapitel 2 habe ich euch ja damals dann so die Liste vorne hingehängt, wie ist es ohne Gott, wie ist es mit Gott. Und das greift er in diesem vierten Kapitel auch wieder auf. Genau, und da wollen wir jetzt weitermachen. Machen wir gerade mal den Predigttext ab Vers 17. Wenn ihr die Bibel habt, Epheser 4 ab Vers 17.
Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Durch Christus habt ihr jedoch etwas anderes kennengelernt, wenn ihr ihm zugehört habt und die Wahrheit kennt, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir alle zusammengehören. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat.
Vielen Dank. Ja, ich möchte noch mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir darin lesen und studieren dürfen und dass wir darin immer wieder neue Dinge entdecken, wie du zu uns sprichst, wie du uns Hilfestellung geben möchtest für unser Leben. Und ich danke dir einfach jetzt für die Zeit, dass du uns jetzt einfach auch da in dieser Predigt begegnest, dass du mir Weisheit gibst zu reden, was du gesagt haben möchtest und dass du uns alle offene Herzen schenkst, dass dein Wort da auf einen fruchtbaren Boden fällt und Frucht bringt. Dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter. Amen. Ja, das ist dieser Text, da steckt so viel drin. Und da merke ich mir nicht an, dass ich euch jetzt alles, was da drin steckt, mitgeben kann. Aber es sind ein paar Dinge, auf die ich euch aufmerksam machen möchte. Im ersten Teil, also dieses Kapitel 4 fängt ja an, dass wir Berufene Gottes sind und dass wir deswegen entsprechend leben sollen. Und das ist immer wieder wichtig. Wenn die Welt nicht an unserem Verhalten etwas sieht, ist unsere Botschaft unbedeutend. Aber wenn sie in unserem Leben, wenn sich in unserem Leben was verändert, und das merken die Leute, die am engsten um uns herum sind, unsere Eltern vielleicht, Geschwister, Freunde, Partner, wenn die merken, da tut sich was, da verändert sich was, dann kann es durchaus sein, dass Gott dadurch wirkt und den anderen darauf aufmerksam macht, dass das die Sache mit Gott nicht unbedingt so etwas ist, was so, ja, das ist halt vielleicht so eine Laune, was man halt vielleicht gerade hat oder so eine kurzfristige Sache, sondern das ist etwas, was Bestand hat bis in die Ewigkeit hinein. Und ich bin manchmal so enttäuscht, dass sich so viele Menschen Gedanken über so viele Dinge machen. Und das steckt ja auch in diesem Text drin, dass ihr Ziel oder ihr Leben ohne Ziel und ohne Sinn ist. Natürlich haben die Menschen Ziele und haben auch einen sehr gebildeten Sinn. Wir haben ganz tolle Wissenschaftler, die ganz, ganz tolle Dinge herauskriegen, wo ich dann immer dastehe und staune, wow, denke, hätte ich nie hingekriegt. Oder wenn ich so zum Beispiel an den Stephen Hawking denke, ein blitzgescheiter Mann. Ich habe mir mal sagen lassen, das ist der Superstar unter den Wissenschaftlern, unter den Physikern. Und er ist so intelligent, dass er sogar sagt, Gott gibt es nicht und ich tue alles, dass ich das beweisen kann. Ja, was für ein törichter Mann. Und da ist ein einfaches Kind, das Gott oder Jesus in sein Herzen aufnimmt, viel intelligenter und weiser wie dieser hochgebildete Mann. Und ich merke das, dass die Welt immer wieder abgelenkt wird von dem, was eigentlich entscheidend und wichtig ist. Und darum ist es wichtig, dass wir uns nicht immer wieder in dieses hineinziehen lassen. Dass wir uns davon abwenden. Denn da schreibt der Paulus hier ganz deutlich, wir sollen unser Leben anders ausrichten. Die Welt lebt ohne Gott. Sie ist weit von ihm entfernt. Und kann deswegen auch gar nicht so verstehen, was Gott macht und was Gott tut und warum er vielleicht das so macht oder tut. Das können wir Gläubige manchmal schon nicht. Warum hat das Gott jetzt so oder so zugelassen? Manche Fragen werden wir wahrscheinlich erst in der Ewigkeit wirklich beantwortet bekommen. Aber wir können eins immer wieder neu sagen, Gottes Pläne sind viel besser als unsere Pläne. Denn er kennt jeden einzelnen Menschen. Es ist immer wieder, wenn ich so dran denke, ich bin schon überfordert, wenn ich 100 Menschen mehr kennenlerne oder näher kennenlerne oder ihr Leben begleiten möchte. Da bin ich schon völlig überfordert. Manche schaffen das vielleicht, ich weiß es nicht. Ich glaube eher weniger, denn wir Menschen sind so begrenzt. Und Gott plant für 7, 8 Millionen, Milliarden. Millionen sind ja schon für uns unfassbar. Und Gott kennt jeden Menschen auf dieser Welt, weiß, was jeder Einzelne im Moment denkt und tut. Und er hat einen Plan für jeden. Das ist für mich das, was am gigantischen ist. Ich habe schon Probleme mit meinem Betrieb manchmal, das zu organisieren, dass alles klappt. Und stoße da schon an meine Grenzen. Wie groß ist dieser Gott? Und trotzdem macht er sich klein und kommt zu jedem Einzelnen von uns. Und die Welt, die will von dem alles nichts wissen. Und wenn ich von Gott nichts wissen will, dann muss ich das Möglichste rausholen, was es um mich herum gibt. Dann muss ich alles ausnutzen, was nur irgendwie geht. Auf der einen Seite, dass ich, wenn ich zu wenig habe, dass ich das mir irgendwo organisiere. Oder dass ich jede Möglichkeit, mich zu unterhalten, nütze. Und das ist die Frage, macht das wirklich glücklich? So ein ausschweifendes Leben? Ich glaube eher nicht. Denn es ist immer noch so, dass es dann eine Lücke in uns gibt, die nicht gefüllt wird. Die nicht mal unser Lebenspartner, unser Ehepartner, wenn er noch so viel sich Mühe gibt, füllen kann. Und wenn wir das von unserem Ehepartner erwarten, dass er diese Lücke füllt, dann wird die Ehe wahrscheinlich über kurz oder lang doch scheitern. Weil er kann das nicht. Diese Lücke kann nur Gott füllen. Nur der Heilige Geist. Und so schreibt er auch, dass wir dieses alte Wesen, dieser Mensch, der von Gott nichts wissen will, austauschen sollen in dieses Neue. Paulus schreibt in Korinther, dass ihr sollt euer altes Wesen und eure frühe Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Dieses alte Leben, das sollen wir ablegen und das Neue anziehen. Und wenn ich jetzt so überlege, wie können wir jetzt dieses neue Leben anziehen? Wie könnte es, dass wir jetzt, bildlich gesprochen, wenn man Kleider auszieht und andere anzieht, wenn man von der Arbeit kommt und man richtig dreckig ist, freut man sich, da kann man die ausziehen, die dreckigen Klamotten, und wieder frische anziehen. Oder wenn man beim Sport war und total verschwitzt ist, hinterher was Frisches anzuziehen, ist herrlich. Und wie funktioniert das jetzt aber in unserem geistlichen Leben? Und da ist das Entscheidende, in erster Linie mal, woran denke ich? Mein Denksinn. Das ist das, was uns am meisten ausmacht als Menschen. Wir können nachdenken, wir können überlegen, wir können planen, wir können uns mit Dingen beschäftigen. Und deswegen schreibt auch Paulus in Römer 12, Vers 2, zuerst muss unser Denksinn verändert werden. Und zwar durch den Heiligen Geist. Da schreibt er, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist, ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Also es geht hier oben los im Kopf. Wenn ich anfange, anders zu denken, wenn ich anfange, andere Ziele zu setzen, wenn ich zum Beispiel wieder sage, ja, ich möchte eben jeden Tag mindestens 5, 10 Minuten mir Zeit nehmen, speziell für Gott. Wo ich das, was mir wichtig ist, vor Gott bringe. Oder wo ich sage, okay, dann nehme ich einen Text, was ich aus der Bibel lese. Und wenn ich da selber nicht so diszipliniert bin, dann kann ich ja auch irgendwelche Hilfsmittel in Anspruch nehmen. Es gibt so schöne Bibellesepläne, es gibt Andachtsbücher. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Losungen sind so eine Möglichkeit. Das Entscheidende ist einfach, dass ich mit Gott in Kontakt bleibe, dass ich mit ihm rede und dass ich das immer wieder tue, möglichst sogar mehrmals am Tag. Das ist ganz ideal. Aber die Mindestsage soll sein, Mindestmarsche sollte sein, einmal am Tag will ich mir ganz speziell Zeit nehmen für Gott. Egal wann, ob das morgens ist oder ob das nachmittags oder abends oder manche können das vielleicht auch auf ihrer Fahrt zur Arbeit machen. Wenn ich dann denke, einige aus dem Raum Munderkingen fahren nach Ulm zum Arbeiten. Das ist morgens wenigstens eine halbe bis dreiviertel Stunde Fahrzeit, wenn es gut geht. Da kann man das auch machen. Da kann man sich vielleicht auch eine Lobpreis-CD reinlegen, um sich ein bisschen einzustimmen. Man kann auch, es gibt Predigten, Predigten, das ist auch eine Möglichkeit, dass man sich Predigten runterlädt und die anhört. Man kann auch die Bibel gibt es ja auch als gesprochener Text. Je mehr wir uns mit Gott, mit seinem Wort, mit dem beschäftigen, umso mehr wird sich unsere Denkweise ändern. Und je mehr unsere Denkweise sich ändert, umso mehr wird sich auch unser Leben verändern. Denn das, was wir denken, was wonach wir planen oder gucken, das wird sich in unserem Leben auswirken. Das sagen alle Psychologen auf dieser Welt, auch die Nichtchristlichen. Deswegen ist es auch oft so bei Schulungen, wenn man sagt, wie wird man der tollste Manager? Ja, man muss Ziele haben, man muss sagen, das will ich erreichen, so gut will ich werden und so weiter. Und wenn man sich dann immer wieder damit beschäftigt, dann wird es immer mehr in uns Gestalt gewinnen. Und dann werden die Leute, die so diszipliniert sind, auch wirklich erfolgreiche Geschäftsleute werden. Sie werden die Möglichkeiten, die sich in ihrem Leben bietet, nützen und ausnützen. Und so ist es auch bei uns, wenn wir uns mit Jesus, mit Gott beschäftigen, wenn wir Zeit für ihn haben, wenn wir ihm unsere Fragen, unsere Nöte bringen. Wir dürfen auch manchmal ärgerlich sein, wenn Gott irgendwas tut, was uns gar nicht gefällt. Wenn er uns eine Antwort gibt, die wir gar nicht hören wollen. Dann dürfen wir wirklich auch mit diesen Gefühlen, wir können ärgerlich sein, wir können auch Gott schimpfen. Sag, wieso? Oder warum? Aber wir dürfen an dem Punkt dann nicht stehen bleiben, sondern in dieser Austausch mit Gott wird uns der dann doch hier und da entgegenkommen und vielleicht zeigen, wo es lang geht. Oder einfach, wenn ich in meinen Fragen dastehe und sage, okay, hier bin ich am Ende mit meinem Latein, aber ich vertraue dir, dass du es richtig machst. Das sind manchmal Prozesse, die über längere Zeit manchmal auch gehen. Und da darf man sich auch nicht vergleichen mit dem einen oder mit dem anderen. Bei dem klappt das alles super und bei dem anderen klappt das gar nicht so. Ein Ehepaar heiratet und gleich danach kommen die Kinder, gar kein Problem. Ein anderes Paar muss warten, warum auch immer. Es ist eben so. Gottes Plan ist manchmal für uns Menschen unverständlich. Aber er fordert uns immer wieder neu heraus zu sagen, jawohl, Herr, ich vertraue dir. Auch wenn jetzt manche Dinge nicht so sind, wie ich mir das vorstelle. Und dann wird der Heilige Geist in uns Raum gewinnen. Und wenn wir auch ganz bewusst sagen, Heiliger Geist, ich vertraue dir, verändere du mich mehr und mehr. Weil wir selber können das nicht. Wir können zwar ein Stück weit Disziplin üben, wir können zwar ein Stück weit was machen, aber was wir Menschen machen, ist alles immer fehlerhaft. Nichts ist perfekt, was wir machen. Und deswegen ist es auch so, wenn wir uns selber verändern wollen, eigentlich menschliches Machwerk. Und deswegen sind wir immer wieder neu darauf angewiesen, dass der Heilige Geist in uns wirkt und in uns das zurechtbringt. Und deswegen schreibt er in diesem Text ja auch, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Denn das ist das, was die treibende Kraft in uns ist. Das ist das, was ja, uns schlussendlich verändert. Er bringt in uns das zurecht, was kaputt ist, was verletzt ist, was vielleicht gedemütigt wurde, was enttäuscht wurde. Und das ist das Schöne, dass der Heilige Geist da nicht wie eine Brechstange reingeht und sagt, du Schlimmer, du hast dies oder jenes getan oder bist gar nicht perfekt, sondern er macht es sanft und liebevoll. Es ist so, wie die im Bild manchmal auch dieses leise Säuseln, wenn der Wind leicht weht. Er ist nicht so der richtige Sturm. Kann er auch. Er kann auch wirklich alles Mögliche auf den Kopf stellen. Wenn ich an die Anfangszeit denke, der Christenheit, da hat es manche ganz tolle Sachen, was passiert sind. Oder der erste Mensch, der gebeamt wurde, hat auch der Heilige Geist gemacht. Ja. Wir Menschen brauchen da vielleicht noch 100 Jahre oder vielleicht 50 Jahre, bis wir sowas vielleicht auf die Wege bringen. Heiliger Geist hat das schon vor 2000 Jahren gekonnt. Aber er braucht immer wieder unser Einverständnis, denn er zwingt uns nicht hinein. Er braucht das, dass wir Ja sagen. Und das ist etwas, was wir immer wieder neu tun müssen. Und wenn wir noch so weit in der Heiligung kommen, wenn wir so viel Erfahrung mit Gott machen, wenn man sieht, ich war jetzt auf einer Leitertagung und da hat der Leo Bigger gesprochen, ein Pastor, der einer ganz großen Kirche in Zürich vorsteht und die haben auch viele Unterkirchen gegründet, Locations, wie die das nennen. Ja, gibt sogar eine jetzt in Ulm, habe ich gehört, von ICF. Ja, und wenn man sein Zeugnis hört und das, was er immer wieder so mitmacht, merkt man auch, dass auch er, obwohl er so viel getan und erreicht hat, dass Gott ihm so viel geschenkt hat, dass er auch immer wieder neu dabei ist und immer wieder neu herausgefordert ist, immer wieder Ja zu sagen. Immer wieder zu sagen, jawohl, du bist mein Gott, ich will dir vertrauen, ich will mit dir gehen. Das ist etwas, was uns, solange wir leben, begleiten wird. Erst wenn wir mal in der Ewigkeit sind, da ist es dann völlig klar, dass er unser Gott ist und dass wir ihm vertrauen. Aber es heißt ja auch, Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben bis in Ewigkeit. Und er gibt uns auch noch einige Tipps, was wir nicht tun sollen. Ein paar ganz konkrete Dinge, dass jemand, der gestohlen hat, dass er nicht mehr stehlen soll, sondern dass er Dinge, dass er arbeiten soll und dann anderen, die was nötig haben, dass er denen geben kann. Und ich möchte da auf eins noch eingehen, was ich denke eher unser Problem ist, und zwar der Zorn. Ich bin eigentlich ein sehr impulsiver Typ, ein sehr, cholerischer Typ. Das kann man vielleicht zwar jetzt im Moment so nicht sehen, weil wenn ich in der Gemeinde bin, bin ich meistens relativ relaxed und eher ein bisschen ruhiger oder zurückhaltender. Aber in meinem Betrieb, da kann ich da manchmal schon ganz schön auftreten. Und ich merke das auch, das ist ein Stück weit meine Art oder ein Stück weit mein Problem. Und ich danke Gott, dass er mich da ein Stück weit mehr verändert hat. Dass ich heute nicht mehr so gleich bei irgendwas explodiere. Wenn da irgendwas schief läuft, mit der Maschine kaputt geht oder da irgendwas nicht geht oder der Computer streikt oder was auch immer. Ich habe es mehr und mehr gelernt, ruhiger zu bleiben, weil der Heilige Geist mich mehr und mehr umformt. Und ich möchte uns das nochmal deutlich machen. Es heißt hier in dem Text, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Und lasst über eurem Zorn die Sonne nicht untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Da warnt uns Paulus ganz deutlich, wenn wir zornig sind, sind wir vielleicht ganz schnell dabei, den Machtbereich Gottes zu verlassen. Wenn ich jetzt mal bildlich gesprochen sage, dieser Teppich hier auf der Bühne, das wäre der Machtbereich Gottes. Wo ich unter seiner Führung bin, wo ich in dem Bereich des Heiligen Geistes bin, wo er mich stärkt und führt und leitet. Und wenn jetzt irgendwas passiert und ich werde richtig zornig, stehe ich ganz schnell in der Gefahr, diesen Bereich zu verlassen. Und dann von Gott wegzugehen. Und wenn es nur innerlich ist und wenn es nur vielleicht für eine gewisse Zeit ist. Aber jetzt hat der Heilige Geist weniger Möglichkeiten, mir zu helfen. Ich bin jetzt im Machtbereich des Gegenspielers, Satans. Ich gebe ihm Möglichkeiten, mich zu treffen, weil ich ja aus diesem Bereich rausgehe. Und es ist, denke ich, ganz wichtig, dass ein bisschen, ja, dass wir das aufnehmen und da sensibel dafür werden. Wir dürfen zwar manchmal zornig werden, aber die Bibel sagt ja auch da, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gerade speziell bei Ehepaaren. Da gibt es mal irgendwas, da gibt es eine Meinungsverschiedenheit, da zofft man sich vielleicht. Und da sollten wir uns wirklich die Richtschnur geben oder die Sache sagen, ich will das wenigstens, bevor ich ins Bett gehe, mit ihm klären. Es gibt Leute, die da empfindlicher sind und es gibt Leute, die da nicht so. Also zwischen Verena und mir zofft es relativ wenig, wenigstens nicht so lautstark, weil wir beide da in der Richtung nicht so sind. Aber es gibt andere, wo das eher vielleicht der Fall ist. Ist auch nicht das große Problem. Wir sollen uns dann hinterher wieder versöhnen, uns aussprechen, dann ist alles okay, dann kann man auch wieder gut schlafen. Ist ein gutes Schlafmittel, wenn man nicht über den Zorn oder zornig einschläft, sondern das geregelt bekommt. Wir sollen immer wieder neu darauf bedacht sein, Gottes Reich zu tun oder für Gottes Reich zu bauen. Er sagt uns ganz deutlich, wir sollen uns um die alltäglichen Dinge unseres Lebens keine Sorgen machen. Also, was wir essen, was wir anziehen sollen, welches Auto, das ich fahre, welche Wohnung, die ich habe, oder Haus oder Palast oder auch was auch immer, Penthouse-Wohnung, je nachdem. Oder wo ich in Urlaub fahre oder was auch immer. Um diese alltäglichen Dinge des Lebens will sich Gott kümmern. Hat er ganz klar gesagt, das gebe ich euch, was ihr braucht. Aber, er sagt, ihr sollt euch darum kümmern, dass mein Reich gebaut wird. Und das ist das, was entscheidend für uns ist, wo wir uns immer wieder neu überlegen müssen, was ist mein Auftrag? Wir sind Beauftragte Gottes, wir sind seine Stellvertreter hier auf Erden. Was für ein Riesenvorrecht wir haben. Wir dürfen Gott, Jesus repräsentieren durch unser Leben. Aber das ist auch nicht nur eine Berufung, sondern auch etwas, woran wir arbeiten müssen. Dann ist es nicht egal, wie wir leben, sondern wir sollen ordentlich leben. Ich möchte euch zum Schluss ein Erlebnis, was ich auf der Tagung jetzt hatte. Da hat die Leiterin von ICL, die für die Kleingruppen zuständig ist, ein Zeugnis gegeben und hat gesagt, was sie erlebt hat. Sie hat zu der Zeit gearbeitet in einem Betrieb und da hat sie gesagt, da war eine neue Mitarbeiterin, ist da gekommen, ein junges Mädchen, ganz schwarz gekleidet, schwarz geschminkt, total zugeknöpft und ruhig. Und der Heilige Geist hat ihr gesagt, lad sie einmal pro Woche ein zum Essen. Ach ja, okay. Und da kam noch eine Zusatzbedingung, sag nichts von Jesus. Und er hat gesagt, das ist ihr richtig schwer gefallen. Das war so richtig Vollblut-Evangelistin. Und dann hat sie gesagt, okay, ich mache das. Hat sie jede Woche einmal an einem Tag zum Essen eingeladen. Und im ersten Mal war, ja okay, sie ist mitgegangen. Beim zweiten Mal war sie ein bisschen ärgerlich. Beim dritten Mal war sie noch ärgerlicher. Beim vierten Mal noch ärgerlicher. Dann hat sie gesagt, was willst du von mir? Weil sie das einfach nicht begreifen konnte, dass jemand sie einfach einlädt zum Essen. Ich sage, ich will nichts von dir. Ich möchte dich nur einladen zum Essen, dass wir reden können und so, dass wir Zeit haben. Und dann so nach einem Jahr hat sie dann bei diesem Essen gesagt, was hast du in deinem Leben, was ich suche? Was für eine Steilvorlage. Ha? Ja, und dann hat sie das von Jesus erzählt, von ihrer Beziehung zu Gott. Und sie hat sich bekehrt, sie hat sie dann gefördert in ihrer Beziehung zu Gott und hat gesagt, so, jetzt kannst du auch wieder losmarschieren. Und jetzt kannst du auch dafür sorgen, dass jemand Jesus kennenlernt durch dich. Und sie hat die gleiche Methode angewandt und dann so ein halbes, dreiviertel Jahr später hat sie ihr dann geschrieben, jetzt ist es soweit. Diejenige ist soweit, dass sie Jesus annehmen will. Ja. Deswegen ist es so immer wieder wichtig, einfach auf das zu hören, was Gott uns sagt. Im Alltag. Egal, ob das nun große oder kleine Dinge sind. Wir müssen lernen, treu zu sein. Dran zu bleiben. Und dann werden wir Großes erleben. Ich möchte zusammenfassen. Wir sind Berufene Gottes. Jeder einzelne von uns. Diejenigen, die superintelligent sind, diejenigen, die weniger intelligent sind, diejenigen, die ja, vielleicht normal durchschnittlich intelligent sind, diejenigen, die auch vielleicht unterdurchschnittlich sind. Ich selber bin durch einen leicht behinderten, geistig behinderten zum Glauben gekommen. Da hat Gott ihn gebraucht. Jeder kann Helfer sein, Mitarbeiter Gottes sein. Und es ist das Spannende, das herauszufinden, was ist meine Aufgabe für Gott. Und wenn ich diese Aufgabe, diese Berufung gefunden habe, dass ich darin wachse und gedeihe und dass ich mich nicht aufhalten lasse. Dass ich dieses Ziel, was Gott mir zeigt, immer wieder vor Augen habe, jawohl, das will ich tun. Mein Ziel war es nie, dass ich mal Predigen tue oder mal Gottesdienst leite oder Lobpreis leite. Es war früher nie mein Ziel. Aber Gott hat es so geschenkt, dass es Stück um Stück diese Berufung in meinem Leben wahr geworden ist. Mein Ziel war es nur, immer an Jesus zu bleiben, an Gott zu bleiben. Als ich frisch im Glauben war, habe ich gesagt, Herr Jesus, ich folge dir 100% nach. Und dann hat mir der Heilige Geist mal so ein paar Punkte gezeigt, wo ich Gott nicht so 100% nachfolge. Aber im jugendlichen Wahn war alles, ich bin der Perfekteste, ich kann alles. Aber durch das, wenn wir mit Gott leben, wird die Berufung, die Gott jedem Einzelnen gegeben hat, wahr. Lass dich nicht abhalten von dieser Berufung. Auch wenn du manchmal Fehler machst, auch wenn du manchmal nicht perfekt bist. Auch wenn manches vielleicht daneben geht. Wir machen alle Fehler, wir sind alle nicht perfekt. Und wir brauchen immer wieder den anderen für die Ergänzung. Also Punkt 1, wichtig, wir sind Berufene Gottes. Und unser Leben soll, weil wir Botschafter Gottes sind, ein Stück von der Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Und das schließt schon an den nächsten Punkt an, was ich euch sagen will. Wir sollen untadelig leben. Wir sollen uns nicht mit dem begnügen, was wir sind. Mit diesem alten Menschen, der nicht perfekt ist. Es ist gut zu wissen, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Dass Gott mich verändern kann, dass Gott mich wie ein Diamanten, wenn der beim Schleifer ist, dann geschliffen wird und dann richtig schön funkelt und richtig toll ist und wo man sagt, wow, was für ein schöner Stein, richtig toll. Das wünsche ich uns. Und dann gebt Satan keinen Raum in eurem Leben, egal durch was. Weder durch Zorn noch sonst irgendwelche Dinge, wo ich ungehorsam bin. Immer wenn ich mich aus dem Machtbereich Gottes entferne, wenn ich mal sage, ah ja, heute Morgen möchte ich mal nicht in den Gottesdienst gehen, ich möchte lieber ausschlafen oder solche Dinge. Oder meine stille Zeit zu Gott ist ja nicht so wichtig. Ich kann das ja auch morgen oder übermorgen machen. Ja, so beginnt es, dass wir uns immer wieder mehr von Gott entfernen. Und da geht's los. Und da müssen wir dann immer wieder gegensteuern und sagen, es tut mir leid, Herr, dass ich die Beziehung zu dir nicht mehr so gesucht habe, dass ich dich nicht mehr so lieb habe wie am Anfang. Und dann ist es wieder okay. Und dann wird das passieren, was hier im 32. Vers steht. Seid freundlich und mitfühlend zueinander und gebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch, und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott durch Christus euch vergeben hat. Die Vergebung ist einfach das, was zentral in unserem Leben drin steht. Einmal die Vergebung zwischen Gott und mir, aber auch zwischen unserem, im zwischenmenschlichen Bereich. Und am allermeisten bei denen, denen wir nahestehen, denen wir vielleicht immer wieder mal auf die Füße treten. Und Petrus fragt ja auch mal Jesus, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Und wenn er 5-mal am Tag mich aufgeregt hat oder seine Schuhe nicht ausgezogen hat und Dreck im Hausgang verloren hat oder sonst irgendwas. Ich denke, ihr wisst es selber, was in eurem Leben ist oder wo eure Schwachpunkte sind. Trotzdem immer wieder neu zu sagen, ja, ich vergebe dir. Und dann werden wir es erleben, wie Gott in unserem Leben Dinge verändert und Wunder tut. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Danke, Herr Jesus, dass du uns immer wieder neu ganz praktisch auch begegnest, uns helfen willst, uns nahe sein willst, gerade im Alltag in unserem Leben. Und dass du uns auch da verändern möchtest, dass wir mit unserem Leben deine Herrlichkeit widerspiegeln können. Und es ist so wichtig, Herr, dass du in unserem Leben Raum gewinnst, dass du in unserem Leben immer mehr das bestimmende Moment bist. Denn wir selber können uns selber nicht verändern. Wir können zwar ein bisschen was tun, aber ich danke dir, Herr, dass du das Wollen und das Vollbringen schenken willst. Und darauf wollen wir vertrauen und sagen, du bist mein Herr und mein Gott. Ich vertraue dir. Amen.